Ich lese uns den auch ausgedruckten Bibeltext, eine uns, glaube ich, sehr vertraute Gleichniserzählung Jesu. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und die anderen verachteten dies Gleichnis. Zwei Menschen gingen in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich allein da und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand weiter weg. Er wollte die Augen auch nicht zum Himmel aufheben, sondern er schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wie gesagt, eine sehr vertraute Geschichte. Gott hat andere Maßstäbe. Wenn ich jetzt hier so einen Maßstab hätte, einen Zollstock oder irgendwas anderes, und ich würde mit dem Maßstab an diesen Text herangehen, dann würde mir als allererstes auffallen, kurze Gebete werden sofort erhört, längere haben eine etwas längere Bearbeitungszeit oder wandern in den göttlichen Papierkorb. Kurze Gebete werden immer sofort erhört. Davon haben wir eine ganze Reihe in der Bibel. Gott sei mir Sünder gnädig, haben wir eben gehört. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, wurde sofort erhört. Längere Gebete dauern länger. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also da, wo man wirklich nur etwas Existenzielles wesentlich aussagt und Gott nicht erklärt, was er ohnehin schon alles weiß. Aber wie gesagt, mit einem Zollstock die Länge der einzelnen Verse abmessen, das ist nicht die rechte Herangehensweise an ein Bibelwort. Warum ist mir eigentlich dieser Pharisäer in diesem Text so unsympathisch und der Zöllner sympathisch? Also alle, die von uns schon als Kinder in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst waren, die lieben sicherlich die Geschichte von jenem kleinen Zöllner, der auf den Maulbeerbaum klettert, nur weil er Jesus einmal sehen will. Wir kennen aber auch all das andere über die Zöllner, dass das ganz korrupte Leute sind, Betrüger sind, die nicht nur nach der Parole leben und leben lassen, sondern die im Grunde verkürzt sagen, einfach nur leben. Wie die anderen klarkommen, ist nicht so interessant. Und wenn wir von Pharisäern sprechen, dann steht mir immer das Bild vor Augen, das sind Leute mit langen Bärten, mit seltsamer Kopfbedeckung, in wallenden orientalischen Gewändern. Dieses Bild kenne ich von den Fleißkärtchen, die wir früher in der Sonntagsschule bekamen, wenn wir den Wochenspruch, den goldenen Wochenspruch gelernt hatten. Und auch aus der Schnorrschen Bilderbibel. Also, es sind so Urtypen in uns, dass man bei dem Wort Pharisäer eine bestimmte Vorstellung hat und auch bei dem Wort Zöllner. Das heißt, wir denken in Schwarz-Weiß. Und so wird auch manchmal dieser Text ausgelegt. Ich hoffe, wir merken heute, dass wir von beiden etwas haben. Zum Pharisäer. Ein paar Stichworte. Das sind Leute, auf die man sich verlassen konnte. Das waren prinzipientreue Staatsbürger. Das waren wirklich Fromme. Der hat das nicht nur so gesagt, was er alles nicht tut und was er alles tut. Der hat das auch wirklich getan. Und ob man etwas ganz ernst meint, das kann man immer an zwei Punkten erkennen. Nämlich, wenn es um den Geldbeutel geht und um Genuss, also um den Magen geht. Hier war ein Mann, der hat viel weggegeben und er hat auch gefastet. Der hat also sich für Gott im Grunde etwas abnötigen lassen. Der hat seinen Lebensstandard runtergeschraubt, um Gutes tun zu können. Der hat nicht nur gesagt, wir wollen heute alle miteinander ein freudiges Opfer geben, sondern der hat auch als allererstes etwas in den Opferkorb getan. Und die anderen haben ihn deshalb geschätzt. Also der Pharisäer, der hat wirklich zweimal in der Woche gefastet und nicht nur anderen etwas geraten zu tun. Der hat nicht nur über Haushalterschaft nachgedacht, sondern der war ein Haushalter. Er hat nicht debattiert, ob man den Zehnten geben soll, sondern er hat ihn gegeben. Also was der Pharisäer hier im Tempel aufsagt, da würden wir sagen, Reden und Tun stimmte bei ihm überein. Und der Zöllner, ja, den kennen wir, der hat auf Kosten anderer gelebt. Warum ist uns manchmal der Zöllner jetzt näher als der Pharisäer? Und warum lobt vor allen Dingen Jesus den Zöllner und der Pharisäer, der fällt durch? Der eine arbeitet staatszersetzend, der andere opfert sich für die heilige Tradition seines Volkes. Was täten denn auch unsere Gemeinden, wenn es nicht Leute gäbe, die die Hand nicht nur aufhalten, sondern die mit der Hand zupacken? Wo kämen wir denn hin, wenn jeder nur in die eigene Tasche wirtschaften würde und nicht Gutes tut und sich sozial engagieren würde? Welche Zukunft hätten wir, wenn nicht Leute auch immer mal wieder nach unseren Wurzeln fragen würden und nur die Äste absägen würden, auf denen wir sitzen? Also wo kämen wir denn hin, wenn jeder selbst festlegen würde, etwa wenn ich einen Zollstock hätte, wie lang ein Meter sein kann? Hätte ich einen Zollstock, dann würde ich jetzt eine Demonstration machen. Nämlich würde zunächst mal, die sind ja meist 2 Meter lang, einfach erklären, das ist 1 Meter. Also wenn ich zu denen gehöre, die handeln oder die etwas verkaufen, dann würde ich im Grunde mit einem verlängerten Zollstock sehr viel günstiger verfahren. Aber ich könnte auch ein Stück abbrechen und erklären, das ist 1 Meter. Und wenn ich dann meine Wohnung ausmessen würde, dann würde sie plötzlich auf dem Papier sehr viel größer werden. Nein, ein Urmeter ist festgelegt. Das liegt in Paris und darüber verfügt keiner. Die Gebote sind von Gott gegeben. Das ist das göttliche Urmeter. Und da können wir nicht einfach willkürlich entscheiden, wieso die Maßstäbe zu sein haben. Wir haben genügend Anschauungsunterricht in der Gesellschaft ohnehin, aber im Grunde auch, wenn wir in unser eigenes Herz schauen, wenn sich jeder selbst zum Maßstab wird oder eigene Maßstäbe fabriziert. Der Pharisäer wusste das und hat deshalb ganz korrekt nach Gottes Maßstäben sich bemüht zu leben. Also, warum fällt der Pharisäer bei der Pointe dieses Gleichnisses durch und der Zöllner schneidet so gut ab? Wenn ich darüber nachdenke, dann verstehe ich eigentlich die Welt nicht. Aber Gott sei Dank muss ich auch die Welt nicht verstehen. Ich muss lernen, mich zu verstehen und auch Gott in seinem Handeln zu verstehen. Und dann bekomme ich einen neuen Durchblick. Dann begreife ich, da ist einer von morgens bis abends dabei, arbeitet im Weingärtner, kriegt den vereinbarten Preis abends. Ein anderer kommt noch 1 Stunde vor Toresschluss und kriegt denselben Lohn. Gottes Maßstäbe sind anders. Und bei mir, da spricht etwas gegen diese Art von Verteilungsgerechtigkeit. Was ist das für ein merkwürdiger Gott, der den Zöllner annimmt und den Pharisäer abweist? Wenn wir vordergründig nur die Aussagen dieser beiden Männer vergleichen, dann bekommen wir keine Antwort auf die Frage. Was die beiden sagen, ist kein Schlüssel zum Verständnis. Wir bekommen Nur dann eine Antwort in diesem Text, wenn wir überlegen, was der Pharisäer da wirklich tut. Es geht ja ein Riss durch seine Persönlichkeit, wenn er seine Tugenden im Vergleich zu einem anderen betonen muss. Das, was da so selbstherrlich, so selbstverständlich wirkt, dass er das alles so sagen kann und wie gesagt, dass er das auch beweisen kann, das hat er ja nur deshalb, weil er sich nach unten vergleicht. Wer sich nach unten vergleicht, schneidet immer besser ab. Das heißt, auch dieser Pharisäer ist keine heile Persönlichkeit in all dem, was er da korrekt tut, anerkennt, auch tut. Und der war auch damals im Volk anerkannt. Wenn wir sagen, das ist ein Pharisäer, dann haben wir eben diesen negativen Beigeschmack. Für die Leute damals waren die Pharisäer die wirklich zu beachtenden und die geachteten Leute. Aber wenn wir tiefer schauen, seine Achtung kam, weil er sich nach unten vergleicht. Und da schneidet auch jeder von uns besser ab. Wir bedenken manchmal nicht, dass wir deshalb nicht so viel Steuern hinterziehen können, weil wir gar nicht so hohe Gehälter haben. Und kommen von daher besser weg. Also es gibt viele andere Beispiele, die ich anführen könnte. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie jener dort auch. Das ist der Maßstab des Pharisäers. Und da kommt er gut weg. Also wer sich auf Kosten eines anderen profiliert, und das gibt's auf verschiedenste Weise, das kann man, wenn man gut formulieren kann, nachdenken kann, logisch denken kann, dann kann man sich auch dadurch profilieren, dass man andere in den Sack haut. Und dann gibt es die anderen, und das ist der Zöllner-Hochmut, der sagen könnte, also es ist ja richtig. Ich komme nur deshalb über die Runden, weil ich anderen was wegnehme. Es ist ja richtig, dass ich es mit den Geboten nicht so genau nehme. Es ist ja auch richtig, dass der Mainstream des Zeitgeistes mein ethisches Verhalten bestimmt. Aber, lieber Gott, ich bin wenigstens ehrlich. Ich gebe das zu. Ich täusche mich nicht über meine Situation. Und dieser Zöllner-Hochmut, der steckt auch in uns. Hier haben wir es allerdings in diesem Gleichnis mit einem Zöllner zu tun, der ja wohin schaut? Nicht nach oben, zu dem Pharisäer und deshalb zu dem Ergebnis kommt, da komme ich lange nicht ran in dieser moralischen Integrität. Der aber nicht einen anderen Zöllner erwähnt, der noch korrupter ist als er, machen ja alle, sondern der in diesem Augenblick mit seinem Leben, mit seiner Biografie ganz allein vor Gott steht. Und da erkennt er, Gott sei mir gnädig, Amen. Und er ging gerechtfertigt nach Hause. Pharisäer und Zöllner. Der eine lebt von der Gnade Gottes und der andere ist rechtgläubig. Also er ist richtig gläubig und deshalb denkt er, er kommt über die Runden. Wenn man das Wort rechtgläubig in zwei Worte teilen würde und die Betonung auf den zweiten Satz, auf das zweite Wort legen würde, dann wäre das ja in Ordnung. Dann ist er gläubig. Aber der Pharisäer legt die Betonung auf das erste Wort, Recht. Und wer sein Recht fordert, der bekommt bei Gott sein Recht. Und das haben wir in der Einleitung gehört. Das Recht des Sünders ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. In der Hölle sitzen nur Leute, die Recht bekommen haben. Und im Himmel sind Männer und Frauen, die wissen, was Gnade ist. Also, Da müssen wir wachsam sein, dass das nicht auch unser Problem ist. Man kann auch mit diesem Satz, Gott sei mir gnädig und ich weiß, ich bin ein Sünder, kann man auch recht hochmütig demütig sein. Beim Hausbesuch sagte mir eine Schwester einmal, ach, ich glaube, ich bin wirklich die größte Sünderin in der Gemeinde, und ich sagte, ich freue mich, dass Sie es gemerkt haben, und da war die gar nicht so glücklich. Oder es gab früher ein Buch von Frank Buchmann, Nur für Sünder. Tiefschwarzer Cover und in roter Schrift stand da drauf, Nur für Sünder. Als ich während meiner Ausbildung in Hamburg mit einem Studienkamerad eine längere Bahnfahrt von Österreich bis Hamburg hatte, hatten wir immer ein Abteil für uns, denn auf jedem Bahnhof, wo der Zug hielt, hielten wir an die Fensterscheibe dieses Buch, Nur für Sünder. Und keiner kam in unser Abteil. Wir waren so erstaunt, dass wir die einzigen Sünder waren, die da unterwegs waren. Also man kann auch mit diesem Geständnis Schabernack treiben. Und das ist dann verkappter Hochmut. Also ich glaube, in jedem von uns steckt etwas von dem Pharisäer und etwas von dem Zöllner. Beides lebt in uns. Wir sind Menschen, die sich selbst gerne darstellen, nach Beifall heischen und zugleich aber auch Menschen, die an sich selbst zweifeln. Interessant ist, wenn wir den ersten Vers beachten, dieses Gleichnis sagte Jesus Leuten, die sich anmaßten, fromm zu sein. Das heißt, dieses Gleichnis sagt der Herr Jesus eigentlich uns, den Frommen. Ob man sich für fromm hält oder wirklich fromm ist, das kann man daran erkennen, ob man eine gewisse Ausstrahlungskraft zum Positiven hat oder dass eine Gemeinde eine Ansteckungskraft hat. Wenn eine Gemeinde nicht mehr Männer und Frauen, nicht mehr junge Leute, nicht mehr auch soziale Gruppen erreicht, die unter uns normalerweise nicht vertreten sind, wenn sie diese Gruppen nicht mehr anzieht, dann ist das oft eine pharisäische Frömmigkeit, die an sich selber und für sich selber genug hat. Denn die vielen Menschen, die nach Sinn in ihrem Leben fragen und Sinn suchen und die fragen, welches Programm Jesus für ihr Leben haben könnte, die stoßen ja zuallererst auf Menschen wie du und ich, die auch von Gott erzählen oder die eben bekannt sind in ihrer Nachbarschaft, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und die Botschaft muss zu sehen sein. Wen sehen diese Leute? Christlicher Glaube wird vermittelt durch Christen und durch ihren Lebensstil. Sehen sie in uns Menschen, die vielleicht mit geheuchelter Demut über die Erde gehen, ich bin nichts, ich tauge nichts, ich kann nichts, oder die mit pharisäischer Frömmigkeit über diese Erde gehen? Oder sehen sie bei uns Leute, die dadurch fröhlich geworden sind, dass sie wissen, ich bin ein begnadigter Sünder? Rechtgläubigkeit grenzt immer aus. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen, dann wird er uns nicht fragen, ob wir den Katechismus auswendig kennen, sondern wird er uns fragen, was wir im Leben getan haben. Der Glaube muss in der Liebe sichtbar werden und tätig werden. Zur Familie der Rechtgläubigkeit, wie bei dem Pharisäer, gehört auch die Rechthaberei. Wer Gott gegenüber Recht hat, wie der Pharisäer in unserem Gleichnis, wer anderen Menschen gegenüber immer Recht hat, der braucht Gott nicht mehr. Der braucht auch die anderen nicht mehr. Und dass wir uns bei unserer Rechtgläubigkeit auch auf die Bibel berufen, macht die Sache nicht besser, sondern oft nur noch schlimmer. Und das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Selbstgerechtigkeit, nämlich eine uns selbst zugedachte Gerechtigkeit. Selbstgerecht kann man sehr gut sein, obgleich man sich als Sünder bezeichnet. Es gibt hochmütige und demütige Sünder. Selbstgerecht ist man auch in der Gemeinde, wenn man bei Problemen nach Lösungen sucht, ohne zu bedenken, dass wir untereinander, auch in unseren Beziehungen, du hast am Anfang, Christoph, haben wir darüber gesprochen, wenn wir untereinander in unseren Beziehungen Lösungen suchen, ohne den Klammer Erlösung, ohne die Erlösung auszuklammern. Lösungen gibt es nur, wo wir wissen, wir sind als Erlöste zusammen. Und das ist heute das große Problem, dass man nach Managementmethoden eine Gemeinde versucht zu managen. Es gibt eine Altersweitsichtigkeit, die in der Ferne noch scharf sieht, aber in der Nähe nicht. Und deshalb sehen wir die Sünden der anderen eben in der Ferne stärker als unsere eigenen. Rechtgläubigkeit, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit, da steckt auch das Wort richten drin. Selbstgerechte Leute schlagen mit Argumenten um sich, der verlorene Sohn schlug in sich. Wir frommen Leute beschäftigen uns so häufig mit der bösen Welt um uns, anstatt zu fragen, was von der bösen Welt in uns ist. Wir beurteilen die Gesellschaft, die ja nun wirklich heute chaotisch ist, und vergessen, dass Paulus gesagt hat, die, die draußen sind, die haben wir nicht zu richten. Aller Tratsch ist hässlich, aber der fromme Tratsch besonders. Zur pharisäischen Frömmigkeit gehört, dass wir eine genaue Grenzziehung machen zwischen Reich Gottes und Welt und dann über die Grenzüberschreitungen zu Gericht sitzen. Was spricht für den Zöllner? Für den Zöllner spricht, dass er weiß, wenn Gott mir nicht gnädig ist, dann habe ich mein Leben verfehlt. Und Gnade und Liebe gehören zusammen. Wenn jemand von uns wissen möchte, wie kann ich schaffen, Jesus mehr zu lieben oder auch Menschen mehr zu lieben als bislang, und dann versucht, das irgendwie so durch Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wird er in einer Sackgasse enden. Der Herr Jesus gibt ein einfaches Rezept. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und er sagt den Pharisäern im Haus, als die Frau da diese Salbe ausgießt über ihm, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wenn wir über folgende Frage mal nachdenken würden, mal vielleicht in einem Gemeindeforum, was würde in diesem Stadtteil fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Und wenn man vielleicht grundsätzlicher nachdenkt, was würde überhaupt fehlen, wenn die Gemeinde Jesu nicht hier auf Erden wäre? Gibt es etwas, das nur wir haben, das man nirgends woanders bekommen kann? Dann stoßen wir auf Gnade und auf Liebe. Denn wir leben in einer gnadenlosen Welt. Und was wirklich Gnade ist, also nicht Großzügigkeit, na gut. Das lernt man nur bei Jesus. Wir in Gnade zu leben und immer wieder an Gnade erinnert zu werden, hält die Liebe am Leben. Tödlich für die Liebe ist, wenn der Kontakt zur Gnade verloren geht. Und wenn wir vergessen, jeder Einzelne vergisst, auch in unserem Zusammenleben, dass wir Geliebte Gottes sind, weil er uns gnädig ist. Das beste Argument für den christlichen Glauben sind Christen, ihre Freude, ihre Gewissheit, ihre Ganzheitlichkeit. Wenn das so ist, ahnst du dann, was das beste Argument gegen den Glauben ist? Nämlich auch Christen, wenn sie düster, selbstgerecht, selbstgefällig, engstirnig sind. Für die Wahrheit kann ich eifern, die Wahrheit kann ich verteidigen, ohne Liebe ist das alles nichts. Ohne Gnade ist das Leben ein mühsames Geschäft. Und ohne Gnade verletzt man andere. Gnade ist das Einzige, was nur Christen anbieten können, die bei Jesus gelernt haben, der uns dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner erzählt. Gnade ist keine Lizenz zum Sündigen. Paulus sagt, was sollen wir denn dazu sagen, wenn es biblisch, theologisch richtig stimmt, da wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade übermächtig. Bedeutet das ein Freibrief zum Sündigen? Nein. Gnade ist kein Freibrief für ein zügelloses Leben. Gnade bedeutet, unter dem Kreuz stehen. Denn es war Gottes Gnade, die damals in Windeln gewickelt in einer Krippe lag. Es war Gottes Gnade, die mit korrupten Steuereinnehmern Partys feierte. Es war Gottes Gnade, dass Jesus im Volk den Titel bekam, er ist ein Freund der Sünder und Zöllner und trifft sich mit denen. Es ist Gottes Gnade, die ans Kreuz genagelt wurde, zusammen mit unserer Sünde und mit unserer Schuld. Und deshalb werden wir dort nicht angenagelt. Und es ist Gnade, die das Grab nicht halten konnte. Gnade, die uns zur Rechten Gottes des Vaters vertritt. Das muss man sich mal vorstellen, während ich hier auf der Erde bin und Höhen und Tiefen habe, ist jemand da, der für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhöre. Und ich bin da manchmal so stolz, dass wir 50 Jahre durchgehalten haben. Da ist ein hoher Priester, der ein wachsames Auge für uns hat. Gnade und Liebe gehören zusammen. Und wer das erkennt, der geht dann auch gerechtfertigt nach Hause, wie jener Zöllner. Amen.